Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich sitze wie immer nicht alleine im Podcaststudio. Der liebe Stefan ist wieder da. Hallo Stefan.
Hallo Pascal.
Ja, wir haben ja, ich weiß gar nicht, letzte Woche, müsste jetzt eigentlich letzte Woche gewesen sein, über die drei Fragezeichen Toteninsel gesprochen. Mhm. Und hätten uns da gehofft, dass es ein bisschen schauriger wird vielleicht.
Ja. Na?
Heute kann ich euch versprechen, heute wird's schaurig.
Ja.
Hier im Podcaststudio. Wir haben nämlich einen Horrorfilm geguckt, nämlich den Affenhorror Primate. Und ich weiß gar nicht, wollen wir erstmal über den Regisseur sprechen oder soll ich mal kurz sagen, worum es geht?
Du kannst erstmal vielleicht eine kurze Inhaltsangabe machen.
Genau, ja, da wieder jetzt die große Warnung, ich bin der schlechteste Mensch der Welt darin, die Inhaltsangabe wiederzugeben, deswegen habe ich es mir hier auch aufgeschrieben. Ich werde das so halb ablesen, halb vortragen und am Ende wissen alle, worum es geht. Genau. Es geht um Lucy, die in den Sommerferien wieder zurück zu ihrem Vater fährt auf Hawaii, mhm, mit Freunden. Und ihre Mutter, ihre verstorbene Mutter, war eine Sprachwissenschaftlerin, die auch einen Affen zu Hause hatte, einen Schimpansen namens Ben. Und ja, eigentlich ist das ein sehr zutraulicher, sehr umgänglicher, sehr lieber Zeitgenosse. Allerdings infiziert sich Ben durch den Biss einer Manguste. Wie ich gesehen habe, es ist kein Mungo, es ist eine Manguste.
Was?
Ja.
Klingt wie ein Schalentier.
Ja, es ist ein kleiner Nager, mhm, eine Manguste. Infiziert er sich mit Tollwut und ja, die eigentlich entspannten Ferien, die Lucy sich mit ihren Freunden erhofft hat, auch mit ein bisschen Alkohol, mit ein bisschen Party, mit ein bisschen Spaß, werden zum Überlebenskampf, denn der Affe dreht völlig durch und kennt keine Gnade, möchte ich sagen. Es entspinnt sich ein Kampf ums Überleben.
Ja.
Das ist die Story, oder?
Es ist halt wie in der Wildnis dann plötzlich.
Ja. Es ist wie, richtig. Es ist wie in der Wildnis. Man wird gejagt. Genau. Und es handelt sich bei Primate um den neuen Film von Johannes Roberts. Ich hab gehört, der hat deutsche Wurzeln, deswegen sage ich Johannes Roberts.
Ja, sag einfach Johannes.
Genau, der ist bekannt durch das High Double 47 Meters Down und 47 Meters Uncaged.
Mhm.
Hat auch den letzten Resident Evil Film gemacht, Welcome to Raccoon City.
Mhm.
Und hat auch den zweiten The Strangers gemacht, The Strangers Opfernacht. Und hat sich inzwischen so als nicht uninteressante Stimme im modernen Horrorfilm etabliert, würde ich sagen.
Ich würde widersprechen.
Oh,
ich finde den wirklich absolut, absolut grausam. Also gerade Resident Evil war überhaupt nichts. Das, mhm, hat null funktioniert. Der hatte so ein bisschen versucht, diesen Charme der Originalspiele damals aufzugreifen, aber das Ganze klang insbesondere in den Dialogen so unglaublich holprig und zotig und hölzern. Also das war grausam.
Okay.
Und selbst Action oder so kam da nicht richtig rüber. Über seine Tierhorrorsachen kann man streiten. Da weiß ich, dass es sehr viele Liebhaber gibt. Und die sind auch alle immer, die sind wahnsinnig geradlinig. Also du hast immer irgendwelche Jugendlichen, die haben auch alle keinen Charakter großartig, außer dass sie gerne mal ein bisschen Party machen.
Mhm.
Und dann aber teilweise zumindest ganz stimmig umgesetzten Tierhorror.
Genau. Ich glaube, dass das Schöne an Johannes Roberts ist, dass er so straight auf diesen Überlebenskampf geht. Es geht wirklich ans Eingemachte, ans Niedertriebige und deswegen hat er viele Fans. Ich muss auch sagen, so richtig umgehauen hat mich noch keiner der Filme. Ich finde sein Strangers Opfern, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Den habe ich nicht gesehen.
Den finde ich ziemlich gelungen. Ich finde, der ist sehr, sehr stimmungsvoll inszeniert, geht auch ein bisschen anderen Weg als der Vorgänger, der inzwischen durchaus Kultstatus bei Horrorfans hat. Das ist der mit, ist das mit Jessica Biel? Nein, das ist nicht mit Jessica Biel, das ist mit Liv Taylor in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ich habe den ersten gesehen,
genau,
aber
das war ja so ein Terrorbrett. Ja. Und der zweite, der ist deutlich mehr auf Atmosphäre. Also, was heißt deutlich mehr, aber der hat auch so einen, hat auch einen sehr interessanten Einsatz von Total Eclipse of the Heart. Mal wieder, wie viele Filme. Ne? Also,
das stimmt.
Ja, wird schon sehr oft genutzt. Deswegen, ich finde den guten Mann nicht uninteressant, auch wenn ich sagen muss, sein Resident Evil, das war nix.
Der war schon Käse.
Der war schon Käse. Aber man kann natürlich den dem Versuch immer ein bisschen was anrechnen, dass er versucht hat, den Geist.
Trotzdem ist es schön, dass man halt neben diesen ganzen Meta-Horror-Sachen, die es ja heute gibt, die immer so eine zweite Ebene noch mitbringen, dass man immer noch ein paar spannende Regisseure hat, die einfach wirklich
oldschool sind. Fest.
Ja, genau.
Richtig, genau. Ja. Ja, er macht auf jeden Fall keinen Elevated-Horror. Das kann man wohl definitiv festhalten, was ja in Zeiten, in denen jeder Filmemacher oder Filmemacherin irgendwie Elevated-Horror macht, eine angenehme Ausnahme ist.
Ja.
Und da kommen wir jetzt auch direkt zu Primate. Denn das ist auch kein Elevated Horror.
Nee, das ist ein richtig schöner, also der fühlt sich wirklich oldschool an. Der fühlt sich an wie ein Film aus den
80ern.
Ja, ich glaube, die Charaktere sind dafür zu, obwohl früher haben die auch Party gemacht und
ja.
Sexuelle Ausschweifungen und ähnliche Sachen, obwohl sich das tatsächlich noch eher an Grenzen hält.
Ja, sie kommen ja nicht dazu.
Sie kommen nicht dazu, sie werden gestört von Affen.
Ja, ich habe mich auf den Film gefreut, weil die ersten Meldungen ja schon sehr deutlich gemacht haben oder auch als großes Qualitätsmerkmal des Films hervorgehoben haben, dass wir hier eben keinen computeranimierten Affen bekommen, sondern wieder richtig schön klassisch einen Menschen, der ein Affenkostüm anzieht und dann durch die Bude hüpft. Es wurde natürlich ein bisschen mit dem Computer nachgeholfen, gerade was so das Gesicht angeht, glaube ich, auch bei einigen Bewegungen.
Ja, genau.
Aber größtenteils ist es tatsächlich mal wieder ein Affe.
Es ist endlich mal wieder ein Affe
im Menschenkostüm. Nein, es ist ein Mensch im Affenkostüm und ich finde, das macht direkt einen Reiz des Filmes aus. Auch schon in der Eröffnung. In der Eröffnung sieht man, wie ein Tierarzt zu dem lieben Ben kommt und man wird direkt darauf eingestimmt, der Affe ist böse und der Affe hat auch ziemlich Kraft.
Ich finde diese Öffnungsszene absolut grandios, muss ich sagen. Die ist erstmal ein richtiges Brett, also atmosphärisch wunderbar und dann sieht man auch gleich, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also es wird blutig, es werden praktische Spezialeffekte kommen zum Einsatz und ich finde, das ist eine große Auszeichnung für diesen Film, dass man versucht hat, möglichst viel mit praktischen Effekten zu lösen. Ich finde, immer dann, wenn es in die CGI-Richtung geht, sieht es scheiße aus.
Was aber nicht oft passiert.
Das passiert nicht oft, aber man sieht halt sofort diesen Unterschied. Und ich finde, da könnten sich viele Filmemacher gerade im Horrorbereich eine Scheibe von abschneiden. Gut, wir hatten jetzt gerade in letzter Zeit diese ganzen Extrem-Billo-Filme, Winnie Pooh, Mickey Mouse und so weiter. Da hat man auch auf CGI verzichtet und Leute in Kostüme gesteckt, aber die sahen halt auch scheiße aus.
Nein, die hatten halt auch keine Kohle, ne? Also gar keine Kohle.
Genau, gar keine Kohle. In dem Fall hat man, glaube ich, ordentlich Geld für ein vernünftiges Affenkostüm in die Hand genommen und das wirkt dann auch richtig.
Ja. Muss ich auch zustimmen und es unterstreicht, also diese Eröffnung macht auch direkt Bock, auch weil man sieht, dass der Regisseur halt visuelle Einfälle hat, denn ohne jetzt zu viel zu verraten, es wird ja so ein Spiel mit Dunkelheit, was man sieht und was man nicht sieht und dann kommt halt dieser eine mega blutige Effekt und ich war sofort dabei. Allerdings hat es damit im Horror erstmal ein Ende.
Ja.
Würde ich sagen, eine Weile, weil uns wird dann die Hauptdarstellerin vorgestellt, die liebe Lucy, die, wie gesagt, auf dem College ist und Sommerferien hat und zurück nach Hawaii möchte. Geil. Familie lebt auf Hawaii, ist schon mal ziemlich edel. Und mit ihren Freundinnen, auch mit der Absicht, wir lassen uns mal krachen jetzt endlich, ne? Wir haben genug gelernt, jetzt kann es auch mal richtig abgehen. Und ja, es ist, glaube ich, so ein typisches Horrorproblem, dass die Figuren, ja, sind sie egal? Ich glaube, dass sie einem egal sind, ist ein bisschen zu viel gesagt, weil sie sind ja schon sympathisch, die drei. Oder, na, wobei zwei von denen jedenfalls. Eine ist ja so ein bisschen, bisschen schwierig.
Ich habe schon mitbekommen, dass man am Anfang gar nicht auseinanderhalten kann, rein optisch.
Also, rein optisch.
Es Leute gab, die gesagt haben, haben keine Ahnung, wer jetzt wer ist und in welchem Verhältnis die Leute zueinander stehen. Und ich glaube, das ist hier gerade so ein Problem, wodurch man am Anfang, die Figuren sind nicht nur egal, man ist auch noch verwirrt.
Weil sie so einen Beliebigkeitsfaktor einfach haben,
genau.
Meinst du?
Ja.
Ja. Also genau, die beiden, ich weiß leider nicht, wie die andere Freundin heißt, aber die sehen sich sehr ähnlich. Dann gibt es natürlich noch eine schwarzhaarige Freundin, die kann man dann gut
Kate
auseinanderhalten.
Kate und Hannah heißen
die. Kate und Hannah, genau. Und die schwarzhaarige Freundin, die ab und zu mal kifft. Mhm. Hast du den Namen auch auf Lager?
Die heißt Kate. Nee, das ist Hannah.
Das ist Aaron hier, oder? Aaron?
Nee, guck mal, das das ist, glaube ich, Hannah im Endeffekt.
Genau. Ah, ja, gut. Ja, ja. Ja.
Hannah ist die Kifferin.
Hannah ist die Kifferin, genau.
Die auch nicht viel kifft.
Die kifft auf jeden Fall, die hat so zwei Szenen, da kifft sie auf jeden Fall.
Das ist halt die Zügellose, ne? Die Freundin, die dazukommt, die ist auch nicht tierlieb. Das ist so ein bisschen, die mögen wir alle nicht.
Ja, dementsprechend. Und die will auch an wie heißt der hier, an einen jungen Mann ran.
Ja, Nick will der ran, will sie ran.
An den will Lucy auch ran.
Ja, alle wollen an Nick ran.
An Nick ist halt auch krass, ne? Ja.
Ja, genau. Das ist ungefähr der Plot. Also das ist bis dahin der Plot.
Genau. Und bevor die erste große Party geschmissen wird, weil man muss dazu sagen, die Mädels lernen im Flieger auch noch Beavis und Butthead kennen. Ne?
Das ist einfach wirklich. Das sind zwei so tumbe Idioten, das ist kaum zu ertragen. Ist dadurch aber auch ein bisschen lustig, muss man sagen.
Genau. Genau. Die wollen eine Party feiern und die beiden einladen. Und bevor diese Party richtig abgehen kann, zeigt sich, dass der Affe böse ist.
Ja, erstmal, es gibt einen Affen in diesem Haus. Das macht man ja eigentlich heutzutage nicht mehr, außer aus Forschungszwecken.
Was da der Fall ist?
Übrigens, drei Fragezeichen Fun Fact. Heike Diene-Körting, die ja die Aufnahmen geleitet hat,
hat
die hatte
Affen
früher
gespielt.
Auch einen Affen sich zu Hause. Das heißt, die hatte so eine Villa und da war ein Affe auch. Ja.
Ein bisschen fragwürdig?
Ja, ein bisschen fragwürdig. Okay. Aber waren noch andere Zeiten. Ne?
In dem Fall hat es aber wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund, dass der Affe da ist. Ist ja irgendwie durch die Sprachwissenschaftlerin.
Und der Affe ist eigentlich ein ganz lieber.
Der ist putzig.
Das ist
unser Charlie.
Das ist richtig, unser Charlie einfach. Ja. Das ist unser Ben in dem Fall.
Unser Ben, richtig.
Ja,
genau.
Der hat so ein schönes kleines Sprachboard, wo er immer drauf tippen kann und dann Sachen sagen wie: Hallo, ich bin Ben.
Ich hab dich vermisst. Ja. Genau, der kann seine Gefühle zum Ausdruck bringen, der kann kommunizieren. Und irgendwann nutzt er das Sprachboard dann natürlich auch, um Angst zu machen. Und was ich interessant fand an dem Film, was auch wieder so, ich glaube, das ist eines der typischen Mittel dieses Regisseurs, dass er ein Horrorszenario entwickelt an einem Ort und auch nochmal diesen Ort limitiert, an dem es spielt. Denn Schimpansen können nicht schwimmen.
Mhm.
Offenbar. Deswegen entscheiden sich die Damen dazu, in den Pool zu springen und sich da vor dem Affen zu schützen. Und ich fand das eigentlich eine ziemlich geile Idee. Du bist ohnehin schon in so einem abgeriegelten Schauplatz und musst diesen Schauplatz auch nochmal verringern oder verkleinern. Du hast also nicht dieses geile Anwesen, was an so einer tollen Klippe steht. Das ist wirklich wunderschön anzuschauen. Es wird nicht nur genutzt, um sich im Haus zu verstecken. Das fand ich eigentlich ziemlich gut.
Tatsächlich ist es ja so ein bisschen wie in 47 Meters, dass du da eigentlich das Meer und das Boot hast, aber dann wird gesagt, nein, wir machen es noch kleiner. Wir stecken euch jetzt in einen kleinen Käfig und lassen euch ins Meer hinunter. Und ihr dürft diesen Käfig am besten nicht verlassen.
Ja.
Und so haben wir das jetzt auch. Also der Pool ist Klippo, da kommt der Affe nicht hin, auch weil irgendwie scheinbar tollwütige Tiere Angst vor Wasser haben.
Genau, weil da Tollwut herkommt. Ist das nicht auch die Erklärung? Also durch die Spiegelung des Wassers, diese Hydrophobie, wo man was am Anfang erklärt?
Nee, das ist ein anderes Wort dafür.
Ja.
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 Das war quasi das. Okay, es gibt am Anfang so einen kurzen Erklärungstext, der uns über Tollwut ein bisschen aufklärt. Sorgt hier für Verwirrung gerade.
Ja, weil eigentlich ist es, stand in dem Erklärungstext nicht auch, dass wenn die Tiere sich im Wasser sehen.
Das kann auch sein.
Weil es gibt ja dann noch eine Szene, wo er so am Pool sitzt, ins Wasser reinguckt und dann
schwitzt er im ganzen Gesicht einfach. Auch eine tolle Szene tatsächlich.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt.
Ja, ja.
Aber es scheint zu stimmen irgendwo.
Ja.
Und Tollwut ist ja so ein bisschen dann dieses Zombie-Ding unter Tieren.
Ja.
Ist auch nah dran an 28 Years Later zum Beispiel, also eine 28-Reihe.
Genau, also im Prinzip ist der Affe ja auch infiziert einfach. Ja. Ne? Er ist ja infiziert, genau.
Ja, genau. Ja. Und der Handlungsort Pool, der ist schon gut gewählt. Also an sich, das ganze Haus ist wahnsinnig schick.
Mhm.
Und gerade der Pool, der so ein bisschen tiefer gelegt ist, wird dann einfach zur Todesfalle, weil man eine Treppe nach oben muss und der Affe bewacht diese Treppe die ganze Zeit.
Ja, er sitzt da einfach stur und guckt die Leute an und wartet. Ich fand das schon stimmungsvoll, weil er seine Spannung ja letztlich dann auch daraus zieht, nicht nur, dass die Frauen in dem Pool bleiben müssen, sondern dass immer wieder eine Frau versucht, aus diesem Pool rauszukommen, diesen Affen abzulenken. Dieses Haus wird ja dann auch irgendwann mit eingebunden. Es werden ja dann auch irgendwie, das Haus wird ja dann selbst auch irgendwie zu einer Falle mit den Scherben, die dann irgendwann da liegen.
Ja. Das ist eine fiese Szene, ja.
Ja, ja, ja. Was mich auch sehr in den Film involviert hat, in die Stimmung dieses Films, ist der unfassbare Score.
Ja, der ist richtig toll. Der ist, arbeitet viel mit Synthesizern.
Der ist doch sphärisch.
Genau. Und der, also bisschen Carpenter steckt da drin, aber es steckt vor allen Dingen so diese Giallo-Soundtracks stecken da drin, die von Goblin immer gemacht wurden. Das ist eine tolle Band, kann man auch jetzt an dieser Stelle nur mal
empfehlen. Ja, viel für Dario Argento gemacht zum Beispiel. Genau. Ja.
Hört da mal rein. Und ich finde, das zeichnet den Film auch aus. Also, dass der noch so eine eigene Note irgendwo kriegt, auch dadurch das Oldschoolige noch mal so ein bisschen betont. Aber auch wirklich stimmungsvoll ist. Also es ist nicht nur eine Billo-Kopie irgendwo, sondern das funktioniert gut. Ich werde mir den sicherlich in den nächsten Tagen irgendwann mal auch auf die Ohrmuscheln drücken.
Werde ich auch, ja. Schön beim Text schreiben.
Ja, genau.
Naja, man muss sagen, inhaltlich gibt es dann nicht mehr viele Variationen, die dieser Film hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das von irgendwem gewollt ist, wenn man so einen straighten Tierhorror mal wieder bekommt. Es ist ja ohnehin schön, wieder guten Tierhorror zu kriegen. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Uns hat der Film beiden gefallen.
Ja.
Also würdest du sagen, der Film ist geeignet für Leute, die es auch richtig extrem blutig haben wollen?
Es gibt 2-3 sehr blutige Stellen. Aber ich denke, das ist an sich ein guter Partyfilm. Also ich glaube, den kannst du auch, wenn du sonst nicht so extrem horroraffin bist, kannst du den auch gucken. Dann gibt es eben diese kurzen Momente, wo man dann vielleicht mal die Augen zumacht oder wegguckt oder sowas für die Leute, die kein Blut sehen können. Aber an sich ist es ein großer Spaßfilm.
Ja.
Also mit ein paar Bier oder auch ohne Bier und ein paar Freunden einfach
Softdrinks
einen
schönen gehen auch oder
Spaßgetränke.
Ein Schluck Wasser tut's auch manchmal. Ja? Ein bisschen Wasser.
Ich glaube, das macht dann einfach mega Fun.
Ja.
Zumal halt der Affe an sich nicht gruselig ist. Der ist eher fies irgendwo ab einem bestimmten Punkt. Also er hat ja dieses Sprachbrett wirklich, mit dem er dann auch Terror verbreitet.
Er ist hinterhältig.
Der ist hinterhältig. Aber er ist nicht gruselig. Später wird es dann auch ein bisschen gewalttätig. Es gibt ein paar tolle Regieeinfälle, weil wir haben die Vaterfigur, die ist taub. Und damit wird dann auch im Film öfter mal gespielt.
Genau, das ist übrigens der Coda-Star Troy Kotsur, der auch den Oscar für Coda gewonnen hat, ne? Oder?
Ich muss gestehen, ich habe Coda nie gesehen. Ich habe Coda auch komplett vergessen.
Ja, wie so viele, ne?
Ja, wie so viele. Ich glaube, jeder hat Coda vergessen.
Ja, der hatte auf jeden Fall seinen großen Durchbruch durch mit Coda. Ich muss gerade gucken, Auszeichnung für... Ja, bester Nebendarsteller, genau, Troy Kotsur.
Und das
Oscar-Star.
Das ist Oscar-Star
Troy
Kotsur.
Ja. Genau, der spielt da auch noch eine Nebenrolle, ist aber für die Handlung jetzt nicht sonderlich relevant. Ja, fandest du, der Film hat auch Probleme?
Ja, definitiv. Definitiv. Also, was mir irgendwann mich unglaublich genervt hat, sind einfach die Figuren. Dass die alle so blass bleiben und aufs Minimum reduziert werden. Das kann vielleicht irgendwann mal ganz angenehm werden. Es trägt sich dann aber auch wirklich maximal für so einen 90-Minuten-Film und da kommt es dann auf den Killer an, ob das funktioniert oder nicht. Das hat mich immer so ein bisschen an die Freitag der 13. Filmreihe, die ich versucht habe, wirklich im letzten Jahr durchzugucken. Aber ich muss sagen, ich finde die so belanglos im Großen und Ganzen, weil die Figuren mir alle nichts geben. Und dadurch ist mir das dann auch egal, wenn sie getötet werden. Und das gleiche Problem hatte ich jetzt hier auch so ein bisschen. Nicht ganz so extrem.
Würde ich auch sagen, nicht ganz so extrem. Ich finde, die Lucy ist durchaus schon eine Figur, die man mögen kann, die jetzt auch nicht mega nervig ist.
Nein, nervig sind die glücklicherweise, das wäre noch schlimmer. Das sind halt die beiden Flugzeugtypen, die Beavis und Butthead-Leute.
Die dann irgendwann vorbeikommen.
Irgendwann vorbei. Und das wird so dämlich, das kann man gar nicht richtig fassen, was da passiert. Also, die sehen dann halt beispielsweise einen zerstörten Fernseher und sagen dann, oh boy, die Girls wissen, wie man Party macht. Und ich so, haltet die Klappe.
aber die sind doch extra genauso angelegt, dass es umso schöner wird, was da gleich passiert.
Ich bin auch hundertprozentig sicher, dass wirklich Beavis und Butthead die Vorlage Vorbilder für die beiden
waren. Weil die auch diese Geräusche machen.
Ja,
ja. Ja, okay. Die Figuren fandest du nicht so... Ich finde, das ist beim Horrorfilm, kann man das vielleicht noch verschmerzen, gerade bei so einem Ding, was... auch nur 90 Minuten geht.
Genau.
Ja.
Deshalb da auch nur einen kleinen Malus oder also jedenfalls kein
Nein, es ist kein Todesurteil jetzt irgendwie. Ja. Bei mir war es so, ich habe den Film genossen, ich fand den sehr stimmungsvoll inszeniert. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass dem irgendwie im Verlauf der Handlung so ein bisschen, also der Handlung, im Verlauf des Films so ein bisschen die Luft ausgeht.
Ja, weil der ein bisschen repetitiv ist einfach. Ja. Du hast ja immer wieder dieses, wir starten vom Pool aus und machen irgendwas und das scheitert oder scheitert nicht, wer weiß es schon.
Genau, wir sind dann in irgendeinem Raum und der Affe ist offenbar da, aber wo ist er denn? Hm. Ach, da ist er, dann rennen wir mal weg. So, das klingt jetzt total negativ, aber ja, er wiederholt sich, er wiederholt sich, er wiederholt sich,
dann
er wiederholt sich.
Dann tritt man auf irgendwas, das macht ein Geräusch, das triggert den Affen und das ist wirklich, das wird, dieses Schema wird mehrfach durchgespielt. Und das ist natürlich nicht besonders toll, wenn du sowieso schon einen Handlungsort hast, der limitiert ist. Hm. Wenn du dann auch noch sagst, okay, die Art und Weise, wie der Killer getriggert wird, auch das ist limitiert und das ist so ein bisschen, ich denke, da könnte man noch mehr machen oder hätte man zumindest mit den Kills noch ein bisschen was rausholen können. Also es gibt so ein Kill gibt es auf jeden Fall, der krass verschenkt ist. Einer von den beiden Dudes, weil das so offscreen passiert.
Ja, da hätte er auch ein bisschen Vollgas gehen können, aber dafür geht er halt beim ersten ziemlich in die Vollen. Ja, ich muss auch sagen, das hat sich so ein bisschen, also dieses Stilmittel der Reduktion, dass man alles immer weiter reduziert, weiß ich nicht, ob das hier so gut funktioniert hat. Ich fand, der Film hat sich trotz seiner 90-minütigen Laufzeit nicht wie 90 Minuten manchmal angefühlt. Er hat sich ein bisschen länger angefühlt.
Das könnte auch an dieser ewig langen Einführung liegen, wo man diese Figuren, die einem sowieso ein bisschen am Arsch vorbeigehen, wo man die näher kennenlernt, da passiert halt nichts. Da wird uns kurz gezeigt, ey, Charlie ist ein, nicht Charlie, unser Charlie, unser Ben, das ist auch ein Familienmitglied und den haben wir alle gerne irgendwo und wie schade ist es doch, dass der jetzt von Tollwut zerfressen wird.
Ja, ich meine, man braucht diese Einleitung natürlich, weil sonst hast du gar nichts. Ne, von den Figuren, also wenn du diese Zeit da am Anfang nicht hast, es wird ja auch so ein bisschen versucht, diese Familiendynamik klarzumachen, dass irgendwie Lucy Stress mit ihrer Schwester hat. Es ist so ein bisschen was, so ein bisschen
Obwohl
was.
Obwohl ich gestehen muss, dass ich das gerne weggestrichen hätte und dafür einfach noch ein bisschen mehr Zeit mit dem positiven Affen verbracht habe, weil das
stimmt.
Weil ich gerne diesen Affen noch näher oder noch stärker ans Herz geschlossen hätte, einfach damit mir dann dieses Tollwut-Ding
ist eine höhere Fallhöhe.
Genau, ist eine Fallhöhe. Es bricht mir dann eher das Herz, dass ich so denke, das ist doch ein Familienmitglied gewesen. Das ist eigentlich ein guter gewesen. Ich habe gestern noch Cujo geguckt und da gibt es sehr viele Szenen vorher mit dem Hund, der als Tier, der als menschenlieb gezeigt wird, als kinderlieb, der, obwohl der bescheuerte Herrchen hat, trotzdem sehr treu immer bei der Familie bleibt.
Hat natürlich einen ganz anderen emotionalen Impact. Ne?
Genau. Ja, und das hätte man da, finde ich, auch hinbekommen können, gerade weil Ben eigentlich wirklich ein sympathischer Affe ist.
Ja, ist eigentlich Cujo wohl das Vorbild gewesen für den Film?
Ja, glaube ich schon.
Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass ursprünglich auch ein Hund die Hauptrolle sein sollte. Ja, okay. Oder die,
Dann sehr offensichtlich tatsächlich.
Cujo,
ja.
Guter Film.
Ja, ich finde, dass ein Affe noch effektiver in diesem Setting ist.
Ja, weil es nochmal ein bisschen mehr so, also weil er Menschen einfach ähnlicher ist auch und weil das vielleicht nochmal ein bisschen mehr Urängste anzapft. Ich habe den Spruch habe ich vorhin schon gebracht, als ich mit Stefan privat gesprochen habe, wollte ich jetzt hier nochmal bringen, weil die Angst vor uns selber spielt damit mit ein. Ja, und ein Affe kann mit Sicherheit auch einfach ein bisschen mehr als ein Hund.
Ein Affe hat Daumen.
Ein Affe hat Daumen, der kann dir den Daumen zeigen. So, wenn
der kann halt eine Tür aufmachen.
Genau.
Das ist halt das Ding. Ja. Also das macht ihn so gefährlich. Ja. Er ist clever, er hat diese Sprachbox, dadurch kann er sich verständigen.
Genau, er kann aus Situationen lernen, er macht es beim nächsten Mal nicht nochmal so, was ein Hund vielleicht doch nochmal machen würde. Ja. Haben wir noch was, Stefan?
Zu diesem Film?
Ja. Meinst du, der kommt gut an?
Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt im Kino gut ankommen wird, aber ich glaube, dass der zumindest im Streaming dann später seine Liebhaber finden wird. Ob nochmal sowas in der Art kommt, keine Ahnung, aber Tierhorror ist ja so ein bisschen im Kommen wieder. Wir hatten in den letzten Jahren mehrere Spinnenfilme beispielsweise.
Ja, stimmt.
Die
aber
teilweise auch gut funktioniert haben.
Ja, Spinnenfilme. Auf jeden Fall diesen Spiders aus Frankreich, ne?
Genau.
Und haben wir da noch was? Aber ja, okay, du sagst, Tierhorror ist im Kommen, ist gut.
Genau, Tierhorror ist im Kommen, beziehungsweise kommt nie so hundertprozentig aus der Mode. Hier allein der Einschub in Nope beispielsweise.
Das
hat wunderbar funktioniert. Das ist eine der stimmigsten Sequenzen in dem Film.
Mhm.
Obwohl ich es immer ein bisschen schade finde, dass heutzutage logischerweise nicht mehr so viel mit echten Tieren gearbeitet wird, aber dass man dann nicht versucht, ein bisschen kreativ da irgendwie mit umzugehen, wie jetzt zum Beispiel in Primate, sondern dass man das meistens nur als CGI-Tiere dann sieht und das sieht in wirklich 80% der Fälle einfach richtig scheiße aus.
Ja, wir haben es ja jetzt auch wieder im Trailer vom neuen Steven Spielberg gesehen, genau. Wie kacke das aussieht. Ne?
Ja, das nimmt auch viel von der Atmosphäre einfach.
Ich meine, sowas kann man ja bestimmt auch irgendwie praktisch lösen, ohne dass man echte Tiere nimmt. Ja, deswegen ist Primate vielleicht auch ein schöne Ausnahmeerscheinung irgendwie. Ne? Der zeigt so, ihr könnt klassisches Horrorkino machen, was auch bei einem neuen oder bei einem jungen Publikum, bei einem Publikum von heute funktioniert und könnt eben auch die Gefahr des Tieres schön umsetzen. Und ihr müsst dafür nicht irgendwelche echten Tiere benutzen, sondern ihr könnt auf geile Masken, geile Kostüme setzen.
Mich würde sogar bei diesem Film echt mal ein Making-of interessieren. Also wie sie das gemacht haben, wie viele Stunden der Typ eigentlich im Affenkostüm verbracht hat.
Der Typ heißt übrigens, hast du das bei dir draufstehen?
Ja, Miguel Torres Umbar.
Ja, kennt man den?
Nö, keine Ahnung. Also ich kenne ihn nicht.
Ja, erzähl mal weiter.
Vielleicht
mal,
von anderen Affenproduktionen oder sowas.
Das war der Affe in Nope.
Das war auch der Affe. Das wäre so stark gewesen, einfach wie Andy Serkis, einfach jetzt als Affendarsteller in jedem einzelnen Film. Ja, genau. Und gerade, wenn man das so ein bisschen oldschoolig geschaltet, ist natürlich so eine gewisse Haptik, wie jetzt bei dem Affen vorherrscht, ist das schon deutlich bedrohlicher, als wenn dir da so ein CGI-Affe entgegenspringt. Kann auch funktionieren, aber in den wenigsten Fällen.
Ja. Hat offenbar ein paar Fernsehsachen gemacht, aber Primate ist jetzt vielleicht sein Durchbruch. Ja, Stefan, wollen wir zum Fazit kommen?
Wir können ja dann,
und dann
noch vielleicht kurz mal so ein bisschen über
Tierhorror können dann auch noch ein bisschen quatschen. Genau, wir können noch so ein bisschen über Tierhorror quatschen, ja klar, wir haben ja Zeit.
Das ist schön.
Genau, manchmal ist es halt einfach so, und das ist ja auch kein Nachteil, wenn manche Filme eben nur eine halbe Stunde hergeben oder ein bisschen weniger. Man kann ja thematisch trotzdem bleiben, weißt du?
Ich finde, das sagt auch eine ganze Menge über den Film aus. Also da gibt es auch nicht viel, was du dann irgendwie rausholen kannst. Da gibt es keine weiteren Ebenen, über die man spricht. Man könnte über die Kills sprechen und die irgendwie ranken, aber das, ich finde, da dürft ihr euch ruhig überraschen lassen.
Ja,
das macht ja dann auch gerade Spaß, wenn man dann nicht weiß, wie die Leute umkommen. Es wird aber fies und blutig.
Genau. Was würdest du geben?
Ich hatte schon Spaß mit dem Film. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Stellenweise ist er da ein bisschen zu lang, aber dafür holt er das an anderen Stellen wieder rein. Ich finde, kann man echt easy wegsnacken. Ich gebe eine 3 von 5.
Ja, ich fand den sogar noch ein bisschen besser. Ich habe mich von dieser Atmosphäre, von dem Score, von dieser Stimmung, von diesem Oldschool-Vibe, hat mir schon sehr gefallen. Ich würde 3,5 geben und würde auch eine Empfehlung aussprechen. Fürs Kino auf jeden Fall, aber wenn ihr da keine Zeit habt, auf jeden Fall mal im Heimkino schön gucken. Der lohnt sich schon.
Ja,
ne?
Kann man machen.
Genau, und wir bleiben jetzt einfach erstmal thematisch bei Affenhorror. mir hat jemand hier im Büro erzählt, du hast Filme rausgeschrieben, geile Affenhorrorfilme. Nee,
stimmt nicht.
Das stimmt nicht, der hat gelogen. Das ist krass.
Ich bin vorhin mal durchgegangen, was eigentlich meine Beziehung zu Affen in Filmen ist. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass eine meiner ersten Kinoerfahrungen Dunstan allein im Hotel war.
Ja, den also nie gesehen, aber
das war so die letzte Phase, in der noch reale Tiere, also gerade Affen, gerne mal vor die Kamera geholt worden sind. Und da geht's darum, dass ich krieg das auch so gar nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Vater, Sohn haben auf jeden Fall eine schlechte Beziehung, checken im Hotel ein und aus irgendeinem Grund ist da auch ein Orang-Utan. Der macht die ganze Zeit Quatsch.
Und hoppla, ist aber eine Comedy, ne?
Ja, ist eine Comedy.
Okay.
Horrorfilm.
Naja, ist ja auch, es gibt ja zum Beispiel auch Link der Butler.
Ja.
Den habe ich nie gesehen, aber da ist es ja auch, ich glaube, auch ein Orang-Utan, oder? Der ein Butler ist und dann böse wird.
Ich bin übrigens auch der Meinung, Orang-Utan sind die besten Affen.
Oh, ja?
Ja.
Nicht dieses Äffchen.
Es wird jetzt kurz der Primaten-Podcast.
Nein.
Deutschlands beliebtester Primaten-Podcast.
Alles gut. Link der Affe soll auch sehr gut sein mit Elizabeth Shue in der Hauptrolle. Habe ich leider nie gesehen. Tatsächlich habe ich kürzlich einen Affenfilm nachgeholt, den ich sehr, sehr stark fand, nämlich Der Affe im Menschen.
Ja.
Von George A. Romero. Mhm. Um einen Sportler, der einen Autounfall hat und danach querschnittsgelähmt ist. Und damit er so ein bisschen Lebensfreude wieder zurückgewinnt und ein bisschen Gesellschaft bekommt, bekommt er einen Affen zur Seite gestellt.
Ja, der hat dann einen Butleraffen.
Nein. Ja, so ja, vielleicht. Genau, der Affe Ella. Ja. Heißt er. Und das ist ganz interessant. Es geht dann so darum, wie die beiden connecten, wie die beiden eins werden durch die Zeit, in der sie zusammen sind. Fand ich richtig gut.
Ist der Affe sein Krankenpfleger dann?
Ja, auch.
Ist das auch ein Zukunftsmodell für Deutschland beispielsweise?
Vielleicht. Ja. Vielleicht ist der Film...
Ab jetzt nur noch Affen.
Ab jetzt nur noch Affen, ja. Genau, der ist so ein bisschen seine Haushaltshilfe auch, ist aber auch so ein bisschen sein Buddy dann und es nimmt dann immer schwierigere Züge an, weil der Affe auch extrem eifersüchtig dann irgendwann wird auf andere Leute. Kann ich euch sehr ans Herz legen, ist von George A. Romero, ein großer Horrormeister, unter anderem Dawn of the Dead gemacht.
Ich habe sowieso Lust, diese ganzen Affenfilme irgendwann mal nachzuholen. Also ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Und ich habe auch mal für Filmstarts einen Text geschrieben über einen Affenstar. Es war in Hollywood nicht ganz so ungewöhnlich, dass Affen oft besetzt worden sind, auch größere Rollen teilweise hatten. Und dieser Affe hatte beispielsweise einen eigenen Trailer mit Schlüssel und wurde auch vernünftig bezahlt. Mhm. Ist dann nachher irgendwann negativ aufgefallen, weil er angefangen hat, seine Co-Stars zu beißen oder einmal die Treppe runterzuschmeißen. Und der ist leider verarmt gestorben.
Das findest du witzig, wa?
Nein, natürlich nicht. Nee, aber der hatte tatsächlich eigentlich eine traurige Existenz.
Ja, aber allein diese ganzen Branchentiere, diese Filmtiere, ich glaube da, also heutzutage sind die Umstände mit Sicherheit deutlich besser. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ideal sind, aber ich glaube damals war das schon echt hart.
Das war damals einfach nicht tierwürdig.
Ja.
Trotzdem würde ich gerne Der Mann aus San Fernando mal mit Clint Eastwood und Affe sehen.
Und die Fortsetzung auch.
Allein wenn man das schon so erzählt. Mhm. Clint Eastwood und ein Affe. Also wer würde da nicht einschalten
wollen?
Ja,
das muss man sehen. Ja. Ja, hier ist er übrigens, Dunstan, allein im Hotel, 1996.
Ja, ist wild, ne?
Jason Alexander, ja. Naja, halte ich mal auf dem Schirm. Ansonsten, du hast jetzt...
ich habe theoretisch wirklich ein Herz für Affenfilme. Erste King Kong finde ich halt richtig stark, also den Original King Kong.
In den 30ern, ja.
Planet der Affen, auch die alte, so alte sowohl als auch die neue Reihe. Mhm. Bis auf der Tim Burton-Film und die ganz, ganz schäbigen Fortsetzungen dann irgendwann, die machen auch nicht mehr so viel Spaß, aber rein theoretisch echt eine tolle Reihe. Und in meinem Herz schlägt auch so ein bisschen für Kongo. Mhm. Den habe ich damals heimlich zu Hause geguckt und das war damals noch echt, echt gruselig. Das
sind auch Affen im Kostüm, Menschen im Kostüm, oder?
Ja.
Mhm. Ja, habe ich auch gesehen.
Und auch mit dem sprechenden Affen. Der kann sogar richtig sprechen, weil er die Zeichensprache die ganze Zeit übersetzt wird durch so ein Computerprogramm.
Haben die auch irgendwann Maschinengewehre, die Affen?
Die Affen?
Ja. Nee. Okay, war ein anderer Film. Vielleicht war das einer von dem neuen Planet der Affen-Film.
Ja.
Ja,
da haben die Affen Maschinengewehre.
Ja.
Aber Affen mit Maschinengewehren ist natürlich auch einfach top.
Ist einfach ein geiles Bild, ja. Sollen wir noch ein bisschen andere Tierhorror?
Ja, du kannst ja mal sagen, welche, also A, Tierhorror-Empfehlung und B, was du sagst, was so die gruseligsten, für dich die gruseligsten Tiere sind. Weil ich persönlich habe mit Tieren und Tierhorror immer so ein bisschen das Problem, dass ich Tiere als solche nicht gruselig finde. Es gibt ein paar, die ich ein bisschen ekelhaft finde.
Ja, sagen wir, dass Spinnen auch Tiere sind?
Ja.
Oder sind das... was sind sie denn?
Das sind auch Tiere. Also auch Insekten sind
okay,
Tiere.
Okay, ja. Dann, ich finde, Spinnen sind schon hart.
Ja, obwohl ich da sagen muss, dass mich, also ich hasse wirklich Spinnen. Das muss ich mal sagen. Ich finde, Spinnen sind nützlich. Mhm. Aber ich trete trotzdem drauf. Ich möchte die einfach nicht in meinem Zimmer haben. Es tut mir leid. Ey, wenn da irgendwo eine Spinne in der Ecke hockt, dann starre ich da auch die ganze Zeit hin. Mhm. Könnte immer sein, dass die irgendwie dann zu dir angemeiert kommt und dann sagt, ja.
Ich leg mal Eier in deinen Mund. Ja.
Ja, wem ist das nicht schon passiert?
Nö, das passiert in manchen Schlafzimmern.
Und CGI-Spinnen finde ich persönlich. Hast genau gesehen. CGI-Spinnen finde ich persönlich nicht so gruselig, aber ich hab zwei Erinnerungen. Und zwar einmal Kevin allein zu Hause, diese Vogelspinne, die dem einen Einbrecher übers Gesicht krabbelt, glaube ich. Das hat mich damals schon hart verstört, weil ich so dachte, wow, möchte nicht mit ihm tauschen in dem Moment.
Ja.
Und eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist, glaube ich, der Besuch im Filmpark Babelsberg. Und da gab es ein gigantisches animatronisches Spinnenmodell. Das habe ich jahrelang vergessen.
Oh, shit.
Es kam immer so in meinem Hinterkopf immer mal wieder, dass ich das irgendwie daran eine sehr unheimliche Erinnerung hatte. Ich wusste aber nicht, welcher Film das ist, weil ich diesen Film ja auch nie gesehen habe.
Ja.
Und irgendwann ist es so verschwommen und ich dachte, okay, das ist bestimmt aus den Mumins oder sowas. Letztes Jahr habe ich diesen Film gesehen, zum ersten Mal.
Oh, ganz, scheiße, ganz retraumatisiert. Ja. Welcher was?
Olle Hexe. Oh. Das ist ein Defa-Film. Fantasy-Geschichte für Kinder.
Mhm.
Und da ist diese gigantische animatronische Spinne nachher der Endgegner.
Ey, das ist ja Wild Wild West vorweggenommen.
Quasi, ja.
Ja, ist krass.
Ja. Also, war auch ganz schräg, als ich das dann gesehen habe und gedacht habe, es gab sie wirklich. Das war die. Und hundertprozentig stand dieses Modell da irgendwo im Filmpark Babelsberg oder im Filmmuseum oder sowas. Und das hat mich über Jahre immer so beschäftigt. Das war super strange. Ich glaube, dass meine Spinnenphobie tatsächlich daherkommt.
Ah ja.
Mhm. Ja.
Ja. Also Spinnen finde ich schon eklig. Ich finde, Schlangen haben auch was Übles.
Mhm.
Schlangen kann man gut einsetzen als Horror. Ich habe so ein kleines Trauma als Kind gehabt. Es gab mal, glaube ich, das war sogar eine ProSieben-Produktion, die hieß Ratten.
Ja.
Ratten, sie kommen.
Ja.
Oder sowas. Und da gibt es eine Szene, wo am Anfang jemand auf dem Klo sitzt und dann kommt die Ratte unten raus, aus der Schüssel raus. Die kommt aus der Kanalisation hochgekrabbelt und die kommt dann. Ich denke da heute noch manchmal dran, wenn ich aufs Klo gehe. Dieses Bild, dass ich auf dem Klo sitze oder auf dem Klo bin und es kommt eine Ratte.
Ja.
Ich finde, das ist heftig. Es gibt aber, glaube ich, es gibt auch viele Rattenfilme. Es gibt ja zum Beispiel diesen Willard, gibt's. Mhm. Es gibt auch Ben. Einen Rattenfilm, glaube ich, namens Ben. Habe ich aber beide nicht gesehen. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass mir eine Ratte irgendwo hinbeißt. Ja.
Ist ja auch eine frühere Foltermethode gewesen.
Ratten
auf den Bauch gesetzt hast.
Genau, und dann Eimer und dann erhitzt. Kennen wir alle aus Fast and Furious 2. Eins.
What?
Da ist passiert das, ja.
Ja, okay. Nee, ich kenne es aus dem Geschichtsunterricht, aber.
Ja. Ja, ich auch. Fast and Furious halt.
Ja, und aus meiner Zeit, als ich als Folterknecht da
war. Nee, das passiert tatsächlich im ersten Fast and Furious. Also, da will es jemand machen.
Ja.
Ja, ansonsten, also ich würde sagen, man kann schon viele Tiere gruselig machen. Also, ich finde, ein Hund, der die Zähne fletscht mit weißem Schaum, finde ich, ist schon ein schauriges Bild.
Das ist definitiv ein schauriges Bild, einfach, glaube ich, auch, weil es aus dem normalen Leben gegriffen ist.
Genau.
Weil das könnte dir tatsächlich passieren. Ich glaube, ein tollwütiger Affe, das, oder auch gerade so diese Löwenhorror oder Krokodilshorror, das passiert einfach. Also mir passiert das definitiv erstmal in nächster Zeit nicht.
Genau, das sind ja dann auch so Filme, die per se nicht gruselig sind, sondern eher so als Abenteuerfilme funktionieren. Du hast ja dann irgendwie sowas wie Der Geist und die Dunkelheit zum Beispiel.
Das ist ein toller Film, genau.
Das ist ein grandioser Film auch sogar.
Noch so ein bisschen was Mystisches hat, dann funktioniert das auch.
Genau, irgendwo. Und der hat halt auch noch dieses mystische Afrika-Setting einfach auch. Und es gab auch...
Kannst nicht mit Idris Elba?
Wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Beast.
Ja.
Auch wieder so ein Ding. Also es muss natürlich einfach, also du kannst keinen Löwenfilm drehen, der irgendwie in einer Großstadt spielt. Das ist dann, außer du hast irgendwie, war nicht in Berlin letztes Jahr, ist angeblich ein Löwe ausgebüxt irgendwo.
Ja, das war ein Wildschwein. Ja,
naja, es war letztens ein Wildschwein, genau. Also ein Löwe, der in der Großstadt sein Umwesen treibt. Ja, aber wenn du irgendwie so ein Safari-Setting hast irgendwie, oder Safari, nee, du weißt, was ich meine, und dann gegen die Tiere kämpfen musst. Es gibt auch einen Megan Fox-Film, der gar nicht so schlecht ist. Der heißt Rogue. Mhm. Der ist vor 3-4 Jahren erschienen, direkt auf Blu-ray. Auch nicht so verkehrt. Der ist auch über so eine Militärspezialeinheit angeführt von Megan Fox, die dann gegen Löwen kämpfen müssen. Auch nicht so verkehrt. Ich finde auch Katzen, wenn die fauchen und dann die Augen riesig sind, wie wir das bei Friedhof der Kuscheltiere beim ersten haben. Ich finde das auch ein schauriges Bild.
Ja?
Ja.
Ich weiß, ich hab dafür all diese Tiere einfach zu gern.
Ich habe Katzen auch gern. Ja, ich hatte auch Katzen, viele Jahre.
Hunde auch.
Trotzdem, wenn eine Katze mich anfaucht und weiß ich nicht. Ja. Ja.
Oh,
Black Sheep. Schafe.
Ich würde auch sagen, Schafe und Schweine und so weiter, ich finde, die sind bisher noch, also gerade Schweine können, glaube ich, echt fies sein. So,
ja,
so
Wildschweine. Da gibt es einen Film von dem Highlander-Macher. Razorback. Den musst du dir mal angucken. Razorback heißt der. Razorback von 1984.
Da geht es um Schweine?
Ja, genau. Da geht es um, Ein Mann, der im australischen Outback nach seiner vermissten Frau so viel von einem riesigen, menschenfressenden Eber gejagt.
Das klingt toll.
Der ist super.
Das klingt richtig
toll. Der ist auch irrsinnig gut inszeniert. Wie gesagt, vom Highlander-Macher.
Ja.
Kann ich empfehlen. Ich fand übrigens auch, kann man auch nochmal hier erwähnen, Lake Placid.
Ja, das ist tatsächlich, der macht auch Spaß.
Der macht richtig
auf einer ähnlichen Ebene wie Primate jetzt hier.
Genau, geht auch 80 Minuten, ist auch...
länger dürfen die auch nicht gehen.
Der ist auch durchaus lustig, der ist auch eine Horrorkomödie, kann man sagen. Hat paar, ich weiß nicht, wie gut die Effekte gealtert sind, aber hat auch so ein paar krasse Dinger, wo dieses Riesenkrokodil einen Bären frisst einfach. Mhm. Ist auch durchaus brutal, krass besetzt. Bill Pullman und Brandon Gleeson und. Auch eine Empfehlung.
Für mich rein theoretisch alles, was im Meer spielt, ist erstmal unangenehm.
Ja, weil das Meer ist schaurig.
Genau, das Meer ist schaurig. Du hast automatisch Monster, die sich außerhalb des Sichtfeldes bewegen, was du sonst immer künstlich irgendwie erzeugen musst, dass die halt in irgendwelchen dunklen Ecken lurken. Da kannst du einfach sagen, es ist unter der Wasseroberfläche und du siehst das nicht. Haie jetzt gar nicht so unbedingt, aber bei mir werden es wahrscheinlich Kraken.
Oh, Kraken.
Kraken sind wahnsinnig.
Gibt es einen schönen Krakenhorror?
Nee, aber dieses Jahr kommt einer aus Norwegen.
Hm. Der heißt Kraken.
Kraken.
Ja, irgendwas, habe ich da sogar die Trailer News geschrieben?
Kraken. Nee, ich glaube, vielleicht, also...
Doch,
ja?
Habe ich, glaube ich.
Zum Norwegischen, weil es kommt in diesem Jahr noch einer aus Russland, der heißt auch Kraken.
Oh, das ist ja wie bei Anaconda, da kam einer aus China und einer aus Amerika.
Ja.
Anaconda. Okay, ja, nee, ich habe zu dem norwegischen Kraken was geschrieben.
Ja, und der sieht tatsächlich nicht verkehrt aus. Mhm. Also auf den freue ich mich durchaus.
Ja.
Aber auch da muss man sagen, in den wenigsten Fällen, wenn es um Kraken geht, sind es ja richtige Kraken, sondern meistens so überhöhte, mystische Figuren, Riesenkraken, die es zwar gibt, aber das sind dann eher diese Riesenkraken, wie man sie aus dem Seemannsgarn kennt, die dann Schiffe versenken können und alles verschlingen, was nicht bei 3 sich irgendwie gerettet hat.
Ja, ich scroll nebenbei so ein bisschen durch Tierhorrorliste und jetzt bin ich gerade wieder auf einen Film gestoßen, der mir auch total gut gefallen hat. Orca, der Killerwal.
Oh,
hast du den schon mal gesehen?
Oh nee.
Der ist super. Das ist quasi so auch so eine...
Antwort auf Free Willy gewesen damals.
nee, der ist von 1977. Ist so eine Moby Dick-Variation. Es geht auch um einen Kapitän von einem Walfängerschiff, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den größten Killerwal... Killerwal ist auch so ein schwieriges Wort, ne? Den größten Killerwal der Welt zu fangen. Und er bekommt es damit, einem hochintelligenten Orca zu tun, die ja bekanntlich extrem clever sind und den finde ich richtig stark. Ist richtig geiles 70er-Jahre-Kino.
Den gucke ich mir, glaube ich, mal an.
Orca, der Killerwal. Ja, kann ich dir mal mitbringen, sogar habe ich Blu-ray.
Den hast du?
Ja, klar.
Ja, super.
Was ist denn? Das ist übelst geil. Anaconda finde ich super. Also was heißt super, der macht einfach als Trash mega viel Spaß. Frogs, Killer aus dem Sumpf, Frösche.
Das, genau, richtig. Alles, was kreucht und fleucht irgendwie im
und schmierig Sumpf, ist so ein bisschen, ne?
Schnecken, Ameisen.
Ja, Tausendfüßler.
Ja, Tausendfüßler auch.
Mhm.
Sind alles faszinierende Tiere. Dementsprechend würde das wahrscheinlich für mich auch eher funktionieren. Bei Hunden und Katzen und so weiter, das verbinde ich halt immer einfach mit kuscheligen Gestalten.
Mit Haustieren, ja. Das ist Phase 4 gesehen?
Nee.
Oh, das ist der beste Ameisenhorror der Welt. Der ist so crazy gut. Das ist auch wieder so 70er Jahre, 1974. Total surreal. Die Menschheit wird von Ameisen bedroht.
Ja.
Vielleicht müssen wir die mal zusammen gucken.
Können wir machen.
Aber lass uns mal treffen, Phase 4 gucken. Phase 4 ist crazy.
Wir machen Ameisenhorror einfach.
Ameisen, einen Tag Ameisenhorror. Und ich bringe auch Ameisen mit. Wir müssen unsere Beine dann so in so einen Eimer voll Ameisen stellen.
Tarantula, übrigens einer der ersten Auftritte von Clint Eastwood.
Korrekt.
Den wir auch schon mit Affen heute hier im Podcast
haben. Clint Eastwood werden wir nicht los.
Ist ein Tierhorror und Tierexperte auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und dann gibt's auch noch diesen Formicula. Gibt's auch noch? Das ist, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, eine Riesenameise sogar. Formicula, ist der hier nicht vielleicht sogar bei? Formicula, ja. Eine Riesenameise von 1954.
Ja,
super. Ja, es gibt viel, Stefan, es gibt viel. Wir können hier ohne Ende, aber man sieht schon, irgendwann haben Haie dieses Genre schon übernommen, auch durch die Asylum. Dass man jeden Tag oder jeden Monat gefühlt einen neuen Tierhorror oder einen neuen High-Horror bekommt. Dann gibt's ja auch ab und zu mal ein bisschen hochwertigere Sachen, so wie The Shallow.
Ja, heutzutage haben sie es definitiv übernommen. Aber ich glaube auch schon seit Steven Spielbergs Weiße Hai.
Ja. Aber da war es eher dann so, dass man, also dass die weiße Hai-Reihe ausgebaut wurde. Aber inzwischen ist es ja wirklich so, du hast ja Ghost Shark und Sharknado 1 bis 20 und was weiß ich nicht alles.
Aber selbst große Shark Produktionen Exorzist. Ist, glaube ich, Haie sind wahrscheinlich das, was du am meisten hast.
Mac
genau.
Ja, ja, ja.
Die Blue Sea.
Die Blue Sea, richtig. The Shallows, wie gerade gesagt.
Ja,
ja und ja. Ich finde, wir sollten jetzt endlich mal einen Schweinehorror wieder kriegen.
Ja, auf jeden
Nach
Fall.
Nach Razorback. Du guckst dir Razorback an. Und dann machen wir mal so einen richtig schönen Schweinehorror von Johannes Roberts.
Ja, können wir hier mal fragen. Welche Tiere möchtet ihr denn gerne mal in einem Horrorfilm verwurstet haben?
Verwurstet haben? Gute Formulierung.
Ja,
klar. Welche Tiere sollen in einem Horrorfilm mal für Angst und Schrecken sorgen? Oder was ist euer Lieblingshorrorfilm? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir lesen das und versuchen dann diese Filme zu produzieren.
Also wenn ihr demnächst irgendwie Känguru trifft Schweinhorror
genau.
Seht, dann ist es auf eurem Mist gewachsen.
Ja. Dann richtig. Ansonsten würde ich fast sagen, wir stehen mal zeitlich. Oh, wir stehen gut zeitlich.
Ja.
Sind wir durch?
Passt, ne?
Ja.
Denke auch.
Sind wir durch. Stefan, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Du bist ja hier Stammgast jetzt. Was soll das? Mal gucken, wie es weitergeht mit dir.
Ja,
ja.
Eine Ehre.
Ja, der größte Dank wie immer gilt euch, unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr wisst, ihr könnt uns bewerten bei Spotify und Apple. Könnt ihr uns bewerten, könnt auch Kommentare schreiben, wir lesen das. Und ja, YouTube, gerne ein Abo da lassen, gerne liken, gerne kommentieren. Wir freuen uns über jede Nachricht. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.